Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen bei Rising Darts und herzlich willkommen zurück, kann man fast schon sagen. Wir haben jetzt einen Monat Pause gemacht, ein bisschen Winterurlaub und mal ein bisschen abseits des Darts Zeit verbracht. Erstmal herzlichen Dank an alle, die auch in dieser Zeit regelmäßig die alten Folgen gehört haben. Ich habe bei mir die Statistiken da und das war wirklich Wahnsinn, wie viele Leute immer jeden Tag reingehört haben. Also da großen Dank. Und jetzt geht's mit neuer Energie weiter. WM ist hinter uns. Und wir gehen mal davon aus, ihr hattet alle einen sehr dartreichen Januaranfang. Und dann kam Q-School und Co. Ich habe da natürlich auch alles aus dem Urlaub ein bisschen verfolgt. Und jetzt starten wir wieder voll rein. Der Februar wird sehr spannend. Das neue Magazin wird erscheinen. Dazu bekommt ihr demnächst noch alle Infos, auch mit vielen großen Namen enthalten. Und natürlich habe ich auch wieder jede Woche tolle Gäste, so auch heute. Und zwar heute bei mir ein Spieler, den ich schon recht lange verfolge, den man auch in dem ein oder anderen, ja, anderen großen Dart-Podcast schon gehört hat. Und er hat unter anderem auch schon European Tour gespielt. Darüber werden wir sprechen gleich. Heute bei mir Joshua Herrmann. Grüß dich.
Ja, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung und die Einleitung. Und ja, auch hallo an alle Zuhörer.
Ja, cool, dass du da bist und dass du dir Zeit nimmst. Wie war denn für dich, bevor wir vielleicht so auf deine Person eingehen und ja auf dein Training und deine Tipps, denn darum soll es ja am Ende gehen. Wie war für dich so die WM dieses Jahr, die jetzt quasi einen Monat circa zurückliegt? Wie hast du die empfunden? War es für dich eine besondere WM? Eher gut, eher schlecht? Gib mal so deine Tendenz ab.
Also eine besondere WM war es jetzt für mich tatsächlich nicht. Ich finde, man kann bei den Weltmeisterschaften generell so einen leichten Trend in den letzten Jahren entdecken, dass es bis Silvester eigentlich ganz interessant ist und danach wird es doch eher ziemlich langweilig. So habe ich es auch dieses Jahr wieder empfunden, wenn es dann halt hinten raus, ja, halt fast kein knappes Spiel mehr gibt, es eigentlich ab dem vierten Satz grundsätzlich alles entschieden ist und ja, man mehr oder weniger leider auch schon relativ früh weiß, wer das Turnier gewinnt. Ist es jetzt nicht unbedingt ganz so spannend. Bis Silvester, vor allem bis Weihnachten, hat es mich aber doch echt unterhalten. Gab ein paar coole Upsets, ein paar coole Stories, natürlich auch echt sehr coole Matches. Noppert gegen Hood oder Anderson gegen Vatimena. Aber es reiht sich jetzt für mich nicht in die Top 5 Weltmeisterschaften irgendwie ein.
Mir geht es tatsächlich ähnlich, was du eigentlich ganz gut auch so aus meiner Sicht zusammengefasst, denn für mich war das auch so, dass ich zum Beispiel beim Finale so ja tatsächlich fast eingepennt bin auf der Couch, weil, ja gut, Finale haben wir wahrscheinlich alle irgendwie mitverfolgt, dass das nicht so lief, wie sich die Zuschauer wahrscheinlich gewünscht hätten, aber man hat echt so momentan auch so durch diese Überdominanz von Littler, glaube ich, weiß man jetzt erstmal zu schätzen, wartet eigentlich auch so die letzten 3-4 Jahre für eine geile Zeit war, wo nicht dieser eine komplette Dominator da war, sondern irgendwie auch ein ja, ausgeglichener Wettbewerb da vorne relativ gut zu sehen war. Denn davor war ja die Van Gerwen-Zeit und ich glaube, viele, die auch hier zuhören, haben die wahrscheinlich so vom Alter her schon ja nicht mehr so richtig mitgenommen. Deshalb, also diese Zeit, die wir jetzt davor hatten, die paar Jahre, war eigentlich relativ besonders. Und ja, für mich war es auch so, dass man auch sagen muss, dieses Jahr war es ja auch so, dass der Weg von Littler, wenn man jetzt die Gegner-Averages sich anguckt, auch leider Gottes relativ, jetzt einfach ist das falsche Wort, aber er wurde nicht so gefordert, wie es bei vielen anderen Weltmeistern war, dass die sozusagen deutlich höhere Leistung bringen mussten, auch zwischendrin. Und ich glaube, das ist vielleicht so ein Punkt, ne? Wie ist das für dich so mit dieser Dominanz von Littler? Ist das was dich eher langweilt oder siehst du da drin auch was dich sozusagen, was du bewunderst oder wo du selber viel rausziehen kannst?
Nee, also ich bin ja tatsächlich selber mit der MVG-Zeit so dartsmäßig mehr oder weniger groß geworden. Ich habe so 2015 angefangen, wirklich regelmäßig PDC auch zu gucken. Kenne also sowohl die MVG-Zeit wie auch die Right-Price-Zeit, wie die jetzt offene Zeit. Muss dazu sagen, ich glaube, das weiß auch jeder, der so ein bisschen über mich verfolgt, dass ich riesengroßer MVG-Fan bin. Das also nicht ganz so schlimm fand, als der gut war. Ich jetzt aber mit Luke Littler nicht ganz so viel anfangen kann, sowohl mit der Art, wie er einfach so rüberkommt. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht. Wir haben mal einmal auf der Development Tour gegeneinander gespielt. Da hat er leider ganz gut gespielt, wie meistens. Aber ich kann es ihm jetzt menschlich nicht sagen. Aber er ist jetzt niemand, wo ich irgendwie so Fan von werde oder anderes. Dafür ist es mir auch zu viel Talent angelegt. Also ich schaue mir halt dann lieber jemanden an, der was für seinen Erfolg wirklich hart gearbeitet hat und wo nicht gefühlt zumindest 85% aus dem Talent kommen.
Ja, mir geht das ähnlich. Vor allem muss man ja bei ihm jetzt sagen, mein Talent, wenn du dir auch jetzt anguckst, bei ihm zum Beispiel die Videos, wie er mit 2, 3 Jahren schon an der Scheibe steht, was er da teilweise schon für eine saubere Technik hat, wo er quasi noch ein halbes Baby ist, das ist ja wirklich unglaublich und das ist ja auch einer der ersten Spieler, der jetzt wirklich quasi von der Geburt an sozusagen ja, in den besten Kreisen sozusagen hochgezogen wurde in dieser Sportart. Also sehr spannend, da wird es auch viele, denke ich, geben, die nachkommen, die sozusagen vielleicht nicht das ähnliche Talent haben, aber auch den ähnlichen Weg gehen. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss, weil bei mir soll es ja immer nicht zu viel um die Profis gehen. Du hast gesagt, du hast gespielt auch gegen Littler. Wie war das damals so von auch seinem Auftreten? Das war ja noch vor der Zeit, als er sozusagen jetzt so bekannt wurde durch die erste Männer-WM. War das damals schon ähnlich von der Attitüde oder wie hast du das wahrgenommen, das Spiel?
Also das war 2023 bei der Development Tour, bei dem Wochenende, bevor wir Jugend-WM gespielt haben. Und ich habe ihn schon noch anders wahrgenommen damals, also nicht ganz so selbstbewusst. Und er hat schon damals krass gespielt. Ich meine, ich spiel, glaube ich, 89 in dem Spiel und gewinne einen Leck, weil ich irgendwie 136 zum 12er check oder so. Also da war nicht, jetzt nicht ganz so viel zu holen. Aber schon noch ein bisschen, klar, ich meine, er ist jetzt Weltmeister, er ist die Nummer 1 der Welt, er ist der beste Dartspieler der Welt, da darf man eine gewisse Aura um sich auch gerne aufbauen, sollte man auch. Die war natürlich damals noch nicht ganz so stark da. Ich muss dazu sagen, das war ein Wochenende, wir waren, also noch zwei weitere waren auf einem ADC-Qualifier für Modus schon in England vorher und haben quasi da eine Woche mehr oder weniger Urlaub gemacht, wenn man das in England so nennen darf. Und da war er auch schon, weil da hatte er ja noch keine Tourkarte. Und da hatte er gegen Till gespielt und hatte ihn auch geschlagen. Und also wir haben ihn da quasi an 2 Wochenenden Back-to-Back erlebt.
Ja, auf jeden Fall eine spannende Erfahrung mit Sicherheit, auch aus der heutigen Perspektive dann, wenn man den weiteren Weg gesehen hat. Aber was für mich noch spannender ist und auch für die Zuhörer, du hast jetzt schon gesagt, Development Tour spielt und du hast auch die Jugend-WM der PDC schon, ich glaube, zweimal mitspielen dürfen. Und jetzt auch letztes Jahr, ich habe es schon in der Einleitung gesagt, dein European Tour-Debüt eben, was ja auch ein Riesenerfolg ist, auf der großen Bühne dann stehen zu dürfen. Lass uns über diese ganzen Themen mal sprechen und vielleicht, bevor wir auf die einzelnen Turniere eingehen, mal da anfangen. Wann bist du denn überhaupt zum Dartsport gekommen und wie kam das?
Ja, also mehr oder weniger früher, ich würde sagen so 2012, ich hatte halt noch kein eigenes Handy und durfte dann, also da war ich irgendwie 8 oder 9, irgendwie so, und habe dann auch mit dem Handy von meinem Vater immer auf Sport 1 diese 2 Minuten Highlight-Zusammenfassung von den Dart-Übertragungen mir angeguckt und das hat mich irgendwie fasziniert. Damals waren es noch teilweise, glaube ich, sogar Elmar und Roland Scholten am Mikrofon und hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich 2014 hat tatsächlich sogar mein Bruder eine Dartscheibe gekriegt und nicht ich. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass ich das relativ gut hinkriege. Und ja, dann hat es mich gepackt, habe dann schnell auch Turniere gespielt auf NWDV, also Landesverbandsranglistenebene. Und ja, war halt mehr tatsächlich der Weg und nicht das klassische, ich habe mal WM geguckt.
Wie war das bei dir dann am Anfang? Wie schnell hast du dich entwickelt? Also für viele, die hier zuhören, jetzt ja auch darum, besser zu werden. So ist es ja auch für mich, dass man halt irgendwie immer versucht, sozusagen eine neue Hochphase zu erreichen. Und für viele ist es ja so, wenn man jetzt, sag mal, im Amateurbereich spielt, dass es erstmal irgendwie darum geht, ich sag mal, einen 60er-Schnitt so irgendwie konstant hinzubekommen. Dann ist man ja auf vielen Amateurturnieren schon mal ganz gut dabei, wenn es jetzt nicht die ganz Großen sind. Wie lange hat es bei dir gedauert, bis du so auf diesen Schnitt stabil kamst?
Das kann ich tatsächlich gar nicht so genau sagen, weil ich am Anfang nie auf Average gespielt habe, weil zu Hause habe ich einfach Darts geworfen und habe das noch nicht so groß irgendwie mit Darts-Trainings-App oder Online-Spielen oder so Überhaupt nicht. Und auf den Turnieren damals hatten wir noch keine 2K oder Dart Connect, sondern wir haben noch ganz klassisch auf Schreibtafeln mit so einem Edding geschrieben, der meistens irgendwann leer gegangen ist. Von daher kann ich überhaupt nicht sagen, wann ich wie, wo, welchen Average gespielt habe. Ich habe halt gemerkt, dass ich in meinem zweiten Ranglistenturnier vom Nordrhein-Westfälischen Dartverband in der Jugend direkt das Finale gespielt habe, damals noch gegen Nico Blum. Also ich habe mich dann eher an so Ergebnissen festgenagelt, auch dann schnell auf deutscher Ebene beim zweiten Turnier da direkt Jugendfinale und Herrenhalbfinale gespielt, aber hatte ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was das jetzt für ein Average ist. Von daher kann ich die Frage gar nicht so genau beantworten, wann ich wo war.
Wie alt warst du da dann, als du diese Turniererfolge hattest?
Müsste so 14 Jahre gewesen sein, circa.
Ja, das ist schon dann auf jeden Fall von Anfang an auch ja, ein Talent auf jeden Fall da gewesen. Glaubst du, dass das was war, dass du noch nicht so auf Average und auf Zahlen geguckt hast, dass das etwas war, was deine Entwicklung grundsätzlich gut getan hat?
Ja, ich glaube schon, weil es noch mehr darum ging, die Spiele einfach zu gewinnen. So, heute ist es halt okay, du hast gewonnen, wie viel? Ja, keine Ahnung, 73, ja, geht so. Oder okay, du hast verloren, was hast du gespielt? 92, ja, macht ja nichts. So, ist halt nicht ganz so sinnvoll eigentlich. Und das war schon noch irgendwie anders, weil man halt wirklich mehr darauf fokussiert war, irgendwie zu gewinnen. Man konnte vielleicht irgendwie ablesen, okay, das ist ein 18er, okay, das ist ein 21er, das ist ein 15er, irgendwie sowas. Aber es lag noch nicht dieser Fokus drauf, oder irgendwie du merkst nach zwei Legs, oh, da steht irgendwie eine 105, das muss jetzt aber halten, also spielst du mehr gegen den Average. Ich glaube schon, dass das zumindest nicht schlecht war.
Weil ich glaube, das ist so ein Thema, was viele beschäftigt. Ich hatte das auch in ein, zwei Folgen im letzten Jahr schon mit drinne, dass es so ist, dass ich zum Beispiel auch bei mir bei Skoja ja den Average mittlerweile ausgestellt habe, dass ich ihn nur am Ende des Spiels quasi sehe und nicht während drin. Und auch bei Turnieren meistens besser spiele, wenn man im Turnierspiel nicht den Average sieht, weil diese Fokussierung auf diese Zahlen, glaube ich, was ist, was einen sehr schnell aus dem Tunnel rausbringt und doch ja nicht. Wie du schon sagst, die eigentlich wichtige Frage stellen lässt, nämlich hat man gewonnen oder nicht. Ich glaube auch bei Dart auf die Eins habe ich es, glaube ich, neulich gehört, hatte, glaube ich, Marcel auch angesprochen, dass ihm das auch aufgefallen ist bei den großen Turnieren, dass danach, wenn man jemanden fragt, immer sozusagen, wie hast du gespielt, der ja nicht sagt, ob er gewonnen hat oder nicht, sondern gleich den Average. Und da ist mir
Ja.
selber aufgefallen, dass ich das auch kenne. Also würdest du sagen, jetzt auch vielleicht, um schon mal auf die Ebene zu gehen, für die Leute, die zuhören und sich verbessern wollen, dass es auch was ist, wo du sagst, macht Sinn, die Zahlen öfter mal auszublenden im Training und Co.
Naja, es kommt drauf an, darum, das ist generell so ein Ding, spielst du alleine oder spielst du nicht alleine? Wenn du gegeneinander spielst, kann es schon Sinn machen, um zu gucken, auf welchem Level du am Ende rauskommst. Also, dann würde ich halt während des Spiels die Averages ausblenden lassen und halt nach dem Spiel gucken, was es gewesen ist. Aber da kann es schon Sinn machen, in die Analyse zu gehen. Ich würde jetzt mein Training aber sonst nicht generell nur an Averages hochlegen oder messen lassen. Und ja, was Marcel da schon sagte, ist schon richtig. Eigentlich, es gibt keine Frage mehr, außer, okay, wie hast du gespielt? Und entweder kommt dann die Antwort irgendwie, keine Ahnung, XY Average, oder es kommt, ja, ich will nicht drüber reden. So, und an sich ist es halt eigentlich wurscht. Ich kann da mal ein Beispiel nennen, jetzt von der Development 2025. Spiele ich sonntags erste Runde gegen Jared Becker, wir spielen beide irgendwie 60. Also, was auch immer da passiert ist, wir wissen es, glaube ich, beide nicht. Ich komme da irgendwie durch und spiele dann nächste Runde, ich glaube, 86 und verliere dann. So, also erstens, man kann das Spiel innerhalb von wenigen Minuten um knapp 30 Punkte anheben, und zweitens, das bringt einem nicht unbedingt einen Sieg ein. So, also macht nicht unbedingt Sinn, sich darauf unbedingt zwangs zu fokussieren.
Das ist ja sowieso so ein spannendes Thema für auch, sag mal, jemanden wie mich, der sich das so anguckt, auf eurem Niveau, was ihr spielt. Und ich verfolge ja auch Development Tour und so immer. Also, wenn die Wochenenden sind, gucke ich halt immer mal rein, was so abgelaufen ist. Und das war sehr interessant, dass man diese Konstanz bei den Spielern, die oben steht, dann doch sehr stark sieht. Also, ihr habt ja wirklich auf dem Niveau jetzt, sag ich mal, zum Beispiel Development Tour und so, hast du ja wenig Leute, die nicht mal ein 100er Average spielen können. Aber diese Konstanz macht ja oft den Unterschied. Und jetzt als Amateurspieler wie bei mir oder so, ist es ja sowieso so, dass ich mal 70 spiele, aber dann wieder 48. So. Also da sind ja die Schwankungen
Ja.
extrem so. Wie ist denn das so auf eurem Niveau dann, also wenn man auch diese unteren Averages dann stabilisiert und immer höher kommt, kannst du das festmachen sozusagen, warum du an manchen Tagen mehr Schwankungen drin hast als an anderen?
Also ich kann es tatsächlich festmachen, weil es konnte ja auch jeder auf der Bühne bewundern, ich ja mit der Arthritis zu kämpfen habe, jetzt schon seit Jahren. Und natürlich ist das ein großer Faktor an Tagen, wo es schlimmer ist. Habe ich natürlich mehr Probleme mit den konstanten Average spielen. Das ist leider einfach der Fall. Ansonsten gibt es schon Faktoren, die das Ganze beeinflussen. Wie früh bist du in der Halle? Wie gut hast du geschlafen? Bei mir ist es grundsätzlich so, wenn ich irgendwie gefühlt erst um 2 Uhr ins Bett gehe und um 6 wieder aufstehe, weil um 8 die Halle aufmacht, brauche ich eigentlich gar nicht hingehen, weil es sowieso nichts bringt. So, ansonsten tatsächlich auch, mit wem bin ich da? Wie ist die Stimmung beim Einspielen? Ist es angespannt? Haben wir Spaß? Wie bin ich hingekommen? Fahre ich hin mit, ich freue mich drauf, oder fahre ich hin mit, was könnte passieren, wenn das und das und das? Also schon viele Randfaktoren, die es beeinflussen.
Du hast jetzt die Arthritis schon angesprochen. Das ist ein Thema, weil ich sowieso auf der Liste hatte.
Dachte ich mir.
Genau, weil das ja auch für viele Leute sehr hilfreich ist, wenn auch starke Spieler mal darüber reden. Weil sonst fühlst du dich auch oft so ein bisschen alleine gelassen, jetzt gerade so in der klassischen Amateurszene. Obwohl es echt eine Menge mittlerweile betrifft, würde ich sagen. Also, ich kenne wirklich mittlerweile auch mehrere, die diese Problematik haben oder hatten. Wie war das bei dir? Also, wie hat das überhaupt angefangen, dass du da Probleme bekommen hast? Und wie bist du damit jetzt umgegangen, dass das sozusagen, ja, das ist nicht weg, wie du sagst, aber du hast wirklich wieder richtig, richtig starke Leistung bei. Also, wie war dein Umgang dann damit?
Ja, also ich habe das schon tatsächlich ziemlich lange. Ich hatte das zum ersten Mal 2019, Ende 2019. Und da hat mich dann mehr oder weniger Corona, der erste Lockdown, gerettet, weil ich wirklich mal 3 Monate ohne irgendwie Druck, okay, next weekend, du hast Turnier da, du musst da performen und so weiter, mich nur auf den Wurf konzentrieren konnte, dass man alles so ein bisschen reparieren konnte. Und dann kam es, wann kam es wieder? Ich glaube, Ende 22, Anfang 23 kam es wieder. Wird man es jemals richtig, richtig los? Schwierig. Es gibt Beispiele, wo es funktioniert, gibt auch Beispiele, wo es immer da bleibt. Ich bin eher ein Verfechter davon zu sagen, richtig los wirst du es eigentlich nicht. Du musst halt den bestmöglichen Weg finden, damit umzugehen. Bei mir, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den bestmöglichen Weg gefunden habe, weil ich glaube, ich noch viel mehr in Sachen vielleicht Sportpsychologie, Hypnose, Mental Coaching machen könnte in dem Bereich. Ich habe viel mit Wurfstilen rumtrainiert. Ich bin der, glaube ich, der Spieler, der irgendwie mit den meisten Wurfstilen über 80 im Average spielen kann, weil ich irgendwie im Training jede dritte Woche einen neuen Wurfstil habe, weil dann denke ich wieder, okay, wenn ich das mache, ist das flüssiger, wenn ich das mache, ist das flüssiger. Es ist tatsächlich eine Vertrauensgeschichte und ja, auch eine gewisse Mutgeschichte. Also es ist schwer, damit jetzt einen Umgang zu beschreiben. Es gibt Möglichkeiten, das loszuwerden, also oder zumindest phasenweise loszuwerden. Bei den European Tour Qualis zum Beispiel, wo es im ersten Spiel noch ganz schlimm war, da hat sich mehr oder weniger eine Bewegung in den Wurf geschlichen, die das Ganze verlockert hat. Also wo es dann irgendwie plötzlich ging. Da habe ich die halt wirklich im Training auch eingeübt, weil ich dachte, okay, wenn es damit klappt, dann klappt es bestimmt dauerhaft. Und damit hat es dann auch relativ lange ganz gut geklappt. Es gibt aber nicht dieses eine Patentrezept, um zu sagen, okay, wenn du das machst, dann wirst du es auf jeden Fall los. Wie gesagt, ich könnte selber noch viel mehr machen in Sachen Sportpsychologie oder Hypnosetraining, weil Arthritis halt sehr tief sitzt. Das ist ja jetzt keine Krankheit oder eine Armblockade, das ist ja eine mentale Blockade. Und ja, das kann man halt auch eigentlich nur mental gegenarbeiten.
Aber ich glaube, das ist schon mal für viele auch ein wichtiger Aspekt, dass du doch so klar sagst, dass das jetzt auch in deinem Fall dann eine Sache ist, die sozusagen in der Psyche entschieden wird. Weil ich glaube, bei vielen ist es schon auch immer noch so, die jetzt anfangen, Probleme zu kriegen, dass sie denken halt wirklich, das ist rein eine nervliche Sache in der Hand oder so, also rein was Physisches, was
Nein, nein, nein.
sozusagen keine Verknüpfung hat zum Kopf. Und ich glaube, dieser Ansatz zu gucken, egal, ob jetzt mit Mentalcoaching oder was auch immer, irgendwo an sich sozusagen zu arbeiten, um da Blockaden zu lösen, ist, glaube ich, meistens auch der bessere Ansatz, ne?
Es ist der einzige Ansatz. Man kann natürlich mit Wursteln dagegen arbeiten. Ein Wurstel, der relativ flüssig ist, wo der Arm eher locker ist, wo die Finger nicht so um den Dart krampfen, ist weniger anfällig als, also, denn Michael Smith ist grundsätzlich weniger anfällig für Dartitis wie, boah, wer wirft denn so ganz kompliziert? Jetzt hilf mir mal kurz. Jemand, der irgendwie dreimal absetzt vorher, Kim Heibrechts zum Beispiel, der hat ja irgendwie drei Vorschwinger, viel Druck auf dem Arm, der, da ist halt die Wahrscheinlichkeit, dass der mal damit zu kämpfen hat, deutlich wahrscheinlicher als bei einem Michael Smith zum Beispiel, weil da einfach der Arm viel freier ist, viel lockerer ist. Du hast eigentlich keinen Punkt, wo irgendwas groß stocken kann, und auch eigentlich keine Stelle, wo der Dart mal ruhig steht während dem Wurfverlauf, dass es da irgendwie zu Problemen kommt, dann deswegen. Aber grundsätzlich kann man das Ding damit vielleicht, man kann damit vielleicht die Symptome kurieren. Das reicht vielen, mir reicht es dann spontan am Turniertag auch. Also wenn es dann geht, ist toll. So, aber das konkret wirklich loszuwerden, kann man ausschließlich mit Psychologie arbeiten, mit neuronalen Übungen. Und anders wird man das auf jeden Fall nicht los, weil es ist. Es ist eine Mischung aus Versagensangst, aus Verlustangst, aus eigenem persönlichen Druck, aus Anspruchsdenken. Vielleicht auch, es kann auch Druck von außen sein. Es kann auch einfach nur die Vorstellung sein, dass du Druck von außen hast. Also das ist jetzt keine körperliche Geschichte.
Ja, sehr spannend, auch weil es ja auch in allen anderen Bereichen des Lebens oft so ist, dass man körperlich irgendwie blockiert durch sozusagen inneren und äußeren Druck. Also das ist ja nichts, was nur auf den Dart letztendlich beschränkt ist, sondern das kennt man ja auch mit vielen anderen körperlichen Symptomen, die sich dann sozusagen irgendwann breit machen, wenn man psychisch sozusagen nicht die Probleme vorher erklärt kriegt. Also ja, an sich wirklich wieder mal, so wie in vielen Faktoren aus meiner Sicht, der Dartsport auch irgendwie sehr gut geeignet, um sich generell im Leben auch weiterzuentwickeln auf allen Ebenen, durch diesen ganzen mentalen Aspekt. Ich hatte gesehen bei dir bei Instagram, du hast dir, glaube ich, auch mal die Hand gebrochen und
Ja,
hatte erst die
das war eine ganz
Dachrinne.
tolle Geschichte.
Kannst du gerne gleich mal kurz erzählen, weil das dachte ich erst, hängt mit der Dartitis eventuell zusammen.
Nee, das hat damit nichts zu tun. Der Titus kam schon vorher. Der Handbruch war eine ganz tolle Geschichte. Ich weiß nicht, ob ich das öffentlich machen möchte. Das war mir so ein bisschen selber dumm. So 2 Tage vor einer wichtigen Dev-Tour, wenn es sich eigentlich gut anfühlt, nach einer Niederlage auf einem Dulli-Turnier oder ich nenne es mal auf einem Amateur-Turnier. Die Wand näher zu haben, als man das mit der Wurfhand eigentlich will, macht wenig Sinn. So. Und dann nicht nach England zu fliegen und dann die Form bei der Dev-Tour zu machen, sondern 2 Tage vorher erstmal ins Krankenhaus zu fahren, weil überhaupt nichts mehr ganz hat, war jetzt nicht der schlauste Moment meiner Karriere. Sagen wir es mal so. Hat echt überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Nee, das hat aber damit nichts zu tun. Ich hatte tatsächlich danach motorische Probleme, was den Wurfstil angeht, musste dann dementsprechend auch mal wieder ein bisschen umbauen. Aber hängt jetzt nicht direkt mit Datitis zusammen.
Also ich glaube, den Moment sozusagen die Hand mal leicht zärtlich gegen die Wand zu führen, den kennen so einige, also ich selber auch. Bei mir musste dann öfter mal so das Tablet oder so leiden, was dann in der Nähe war für die Scoria-Anzeige.
Ja, aber ich
Ja,
meine,
das.
mach's doch mit der linken Hand, die juckt doch keine, nimm doch nicht die Wurfhand. Also, das ist dann wirklich nicht so clever gewesen. Also,
Bei mir zum
ah.
Beispiel ist die linke die Wurfhand, von daher,
Dann in die rechte, das macht dann sonst gar keinen Sinn.
genau, aber ja, die Energie entlädt sich halt immer eher auf der Seite, wo auch die mehr Kraft ist, sagen wir mal so.
Ja, leider.
Aber ja, das war ein schönes sozusagen Beispiel für alle von uns, an dem wir uns sozusagen als Abschreckung das mitnehmen können, dass es doch ganz schlecht laufen kann und man dann
Ich habe
monatelang
da auch zwei.
sozusagen Probleme hat.
Ich habe da auch 2,5 Jahre nicht drüber gesprochen. Das ist jetzt inzwischen geht's, aber das wollte ich nicht direkt irgendwie mir anheften lassen.
Aber seitdem geht man von aus, bist du vorsichtiger.
Seitdem haben wir zumindest nirgendwo mehr gegengeschlagen und ich würde sagen, seitdem bin ich, also vielleicht nicht seitdem, aber ich bin inzwischen zumindest nach außen ein deutlich besserer Verlierer. Ja, noch immer kein guter. Werde ich auch nicht. Ist, glaube ich, auch in Ordnung, dass man nicht den Gegner immer umarmen möchte nach einer Niederlage und sich wahnsinnig freut für den. Aber zumindest deutlich relaxter als früher.
Ja, diese Emotionskontrolle ist ja auch im Dart ein Riesenthema. Generell, auch als ich mit der Lehrerin hier den Podcast gemacht habe vor kurzem, liebe Grüße auch an der Stelle, die die Darts AG macht, Da haben wir auch darüber gesprochen, dass das halt auch was ist, gerade wenn man jung anfängt mit dem Sport und so, diese Frustrationstoleranz und so, das sind ja alles Themen, die im Dart eine große Rolle spielen, vielleicht noch mehr als in vielen anderen Sportarten, wo du dann auch
Ja.
die Wut kannst ja auch nicht wegschieben von dir selber, weil kann ja nicht dein Teamkollege den Fehler gemacht haben oder wie auch immer.
Richtig.
Ne, deshalb großes Thema. Dann lass uns mal einmal rübergehen zu, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich dem Highlight deiner Karriere bisher, kannst du gerne noch korrigieren sonst, aber ich glaube, der European Tour Qualifier, den du gewonnen hast und damit dich qualifiziert hast für die große Bühne, ist wahrscheinlich auf jeden Fall eins der Highlights, oder?
Ja, es ist auf jeden Fall das Highlight. Also, da kommt nichts drüber. Es stand mal irgendwo in so einer Spielervorstellung, bei mir stand mal größter Erfolg irgendwie Kirsbe Darts Trophy. Das würde ich jetzt nicht unbedingt stehen lassen, glaube ich.
Nee, dann kann man vielleicht dann ablösen. Ja, natürlich, riesiger Moment ist das, wovon vermutlich fast alle Amateurspieler irgendwie träumen, da mal einmal erstmal hinzukommen. Wie war das Ganze für dich? Erstmal vielleicht von dem Augenblick, in dem du den Qualifier dann gewonnen hast, den entscheidenden Pfeil, ich glaube sogar im Decider gemacht hast. Wie war der Augenblick für dich, wenn du dich heute zurückerinnerst?
Ja, es waren 6-4 tatsächlich. Ich hatte schon 6 Dinge auf der Hand für 6-3 und die mache ich dann nicht. Und ich habe ja schon in dem Block vorher das Finale für München verloren gegen Michi Unterbuchner, obwohl ich da irgendwie 94 spiele. Dachte ich mir auch herzlichen Glückwunsch, besten Dank. Bin dann also nach Hildesheim gefahren mit, okay, du hast ja noch was gut zu machen. Und dann war es halt direkt das erste Turnier. Und dann schlage ich da auch nacheinander Patrick Schwab, Marcel Erba, Liam Mendel-Lawrence und Jannis Barkhausen. Also der Weg war jetzt auch wirklich nicht einfach, da überhaupt hinzukommen. Und dann im Finale gegen Hurzi, also Michael Hurz, der ja auch schon deutlich öfter da oben war als ich. Und ja, dann hast du 6 Dinger in der Hand und denkst dir, das kann jetzt nicht dein Ernst sein, dass du die jetzt nicht reinmachst. So, es war. Und dann spielst du das 10. Leg, wirfst an 96, 121, 180, 104. Ich kann dir, glaube ich, bis heute noch im Schlaf genau den Punkt zeigen, wo die Darts bei der 104 drinstecken. Ich habe beim Match tatsächlich dann nicht mehr nachgedacht, weil es, glaube ich, genau so ein Finish gebraucht hat. So eine 3-Dart-Kombination, wo du nur einen Dart hast, den dann auch nicht machen musst, weil Hurzi noch nicht auf dem Finish stand. Aber da ist dann, also da habe ich mich erstmal umgedreht, Hand gegeben und dann bin ich mehr oder weniger zusammengebrochen, da zusammengesackt, noch quasi in der Kabine von der PDC. Ich habe halt 6 Jahre darauf gewartet und 43 Qualifier, glaube ich. Es war der 43., glaube ich. Da weiß Adrian Geiler mehr als ich, das habe ich überhaupt nicht mitgezählt. Das war mir auch herzlich egal. Und ich habe halt immer irgendwie gewusst, ich mache es irgendwann. Bis aufs Jahr 2024, weil da war ich so grottenschlecht das ganze Jahr über, dass ich wirklich auch zu Hause gesagt habe, okay, wenn wir das so weitermachen, dann braucht ihr, also meine Eltern, in mich auch kein Geld mehr zu investieren, weil dann ist das hier sinnlos. Das ist kein Quatsch. Und ja, da ist dann sehr viel rausgebrochen. Ich habe, glaube ich, eine halbe Stunde lang draußen geweint. Hab dann nächstes Spiel gegen Lenny Schlüter gespielt. Hab schon vorher gesagt, Lenny, ich versuch's, aber mach dir mal keine Sorgen. Ich bin im Kopf überall gerade, aber nicht hier. Das war schon sehr mitreißend. Und in der verlorenen Quali für München war ich am nächsten Tag auf der Arbeit und ich war so leer gefühlsmäßig, ich konnte nicht mal traurig sein. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie nachvollziehen kann, aber ich habe halt überhaupt nichts gefühlt. So. Und auf der anderen Seite bin ich dann nach der Quali dann für Leverkusen am Montag in die Uni und wollte gefühlt am liebsten jetzt schon losfahren nach Leverkusen und nicht noch 14 Tage warten. Das war schon sehr, sehr geil alles, ja.
Ja, wenn du vorher schon einmal so quasi nah dran bist und dann auch noch so stark spielst und trotzdem mit nicht reicht, kann ich auf jeden Fall verstehen, diesen Moment der Leere. Wo man ja, sag ich mal, von außen würden wahrscheinlich jetzt die meisten, die nicht selber Dart spielen, sagen, naja, nimm doch lieber das Positive mit, du warst fast dran, dann wird es ja irgendwann klappen. Aber ich glaube, als Dartspieler selber kann man das, selbst wenn man nur amateurmäßig spielt, schon nachvollziehen, dass das dann eher erstmal Leere oder Negativität auslöst. Und ja, den Augenblick zu schaffen, du hast jetzt gesagt, das Jahr davor war quasi für dich sehr schlecht. Würdest du sagen, dass diese schlechte Phase nötig war, um danach sozusagen eventuell nochmal mit weniger Blockaden rauszukommen? Oder also hat diese schlechte Phase irgendwie beeinflusst, dass du es dann nicht geschafft hast?
Nee, würde ich tatsächlich nicht sagen. Also, ich bin grundsätzlich schon ein relativ selbstbewusster Mensch. Das mögen auch nicht alle, das ist auch in Ordnung. Aber war eigentlich schon immer relativ selber von mir überzeugt, und das hat irgendwie komplett in 2024 zu Ende war das weg. Also komplett. So, und da habe ich mir schon auch ein bisschen Sorgen um mich selber gemacht. So von wegen, okay, du machst es jetzt seit 5 Jahren, du liebst es eigentlich. Du weißt, was du mal konntest, macht das hier aber noch Sinn? So. Und ja, der gute Run zu den Qualifiern für München und generell an dem Wochenende, der kam irgendwie aus dem Nichts, da habe ich nicht mit gerechnet. Aber zu den anderen Turnieren bin ich dann ja schon hingefahren mit, okay, wir sind back, Attacke. Und da war dann nicht mehr viel mit weniger Blockade oder sowas, sondern mit jetzt erst recht. Und eigentlich vielleicht noch ein bisschen mehr Pressure auf mir selber. Was vielleicht generell geholfen hat, auch zu früher, ist, dass ich meinen Kopf halt nicht mehr nur beim Darts habe, sondern halt seit, jetzt muss ich wieder gucken, Oktober 24, glaube ich, auch was studiere, also mich nicht nur über Dart definiere, auch woanders Erfolge oder jetzt die letzten 2 Wochen eher klausurmäßige Misserfolge. Gucken, warten mit die Noten mal ab, vielleicht reicht's. Also bei der einen reicht sicher, bei der anderen warten wir mal ab. Aber halt mal auch über mal mit Leuten reden kann, ohne dass es immer um Darts geht. Und mal Themen habe, irgendwie Fußball, Uni, einfach mal irgendwas anderes. Mal auch Zeit zu Hause mit anderen Sachen verbringen. Und es halt nicht nur Darts war. Ich glaube, das hat schon geholfen. Dieses grundsätzliche, okay, es läuft jetzt nicht so gut, also entspannen wir uns, das gab es aber eigentlich nicht.
Es ist schon unglaublich, immer wieder trotzdem finde ich, wie viel so die Einstellung, mit der du auch in ein Spiel oder in einen Turniertag reingehst, ausmacht. Weil das ist doch aus meiner Sicht egal, welches Niveau man spielt. So dass selbst ich bei mir extrem merke, habe ich das Selbstbewusstsein aktuell, weil ich irgendwie in einer guten Phase bin und gehe ich mit Selbstbewusstsein ans Board, oder sozusagen habe ich eher Hoffnung, dass die Pfeile gut fliegen, weil wenn man dieses Hoffen hat, das kennt man, finde ich, auch oft beim Doppel und so, dass du schon dann irgendwann so hoffst, dass er rinfliegt. Das ist immer ein ganz schlechter Indikator, finde ich.
Ja, absolut. Also der Unterschied zwischen ich will nicht verlieren und ich will gewinnen, das sind zwei Welten. Und ich meine, du wirst es ja selber kennen, du lässt den Dart Richtung, keine Ahnung, Doppel-16 los und du kannst dich schon umdrehen und du weißt, er ist drin. Du kennst aber auch das andere, du stößt den mehr oder weniger raus und denkst dir, okay, mal gucken, wo er landet. Und das ist halt schon echt ein Riesenunterschied.
Definitiv. Und von dem einen Zustand in den anderen zu kommen, macht dann wahrscheinlich auch vor allem die Verbesserung aus, immer mehr sozusagen ja, in die Souveränität da irgendwie zu kommen. Dann lass uns mal reingehen in den Moment auf der Bühne, beziehungsweise auch Walk-On und Co. Du hast, wenn ich richtig bin, ich habe das Spiel damals gesehen, gegen Vatimena, glaube ich, gespielt.
Ja,
Ist das
leider. Er
korrekt?
war
Ja.
ganz gut.
Ja. Ja, ist nicht der einfachste auf jeden Fall, aber gut, viele einfache gibt es auch nicht mehr auf dem Niveau.
Nee, da hat die
Erzähl mal
PDC
ein.
dafür gesorgt mit ihrer Losungsregel, ne?
Genau, die haben es dann schon mal vorsätzlich ausgeschlossen, dass es ansatzweise einfach werden könnte. Erzähl einfach gerne mal so ein bisschen von diesem Augenblick, dem Tag, wie dein Gefühl war und vor allem auch jetzt mit ein bisschen Abstand, wie du darauf zurückblickst.
Ja, also ich bin Donnerstag schon hingefahren, bin dann erstmal ins Spielerhotel, das habe ich mir nicht nehmen lassen, aber auch dank einem privaten Sponsor, mit dem ich dann abends noch essen war, auch ein sehr langer Bekannter, der in Köln wohnt. Und da war es auch alles relativ entspannt, aber natürlich war schon irgendwo eine gewisse Anspannung oder Druck auch da. Okay, was jetzt ist es halt wirklich so weit. So, am Tag selber war ich viel zu früh da. Also ich habe irgendwie um 15:30 gespielt. Ich war um 10:30, glaube ich, in der Halle. Also vor mir waren nur noch Richie Attaus war da und jetzt müsste ich lügen. Hat Matt Campbell da mitgespielt? Ich weiß es nicht. Wenn der da war, dann war er da. Aber es waren auf jeden Fall nicht viele da und ja, mich relativ lange eingeworfen. Natürlich dann auch schon mal auf der Bühne gewesen, bevor die Zuschauer reingekommen sind. Schon mal so ein bisschen das Gefühl kriegen dafür. Durfte dann auch vor der Halle noch ein, zwei Autogramme geben für Fans, die da waren und sowas. Das macht natürlich immer Spaß, sowas. Und ja, eigentlich ging es dann gefühlsmäßig so. Und dann Kurz vorm Bull kam halt das erste Mal, dass der Arm nicht so wollte, wie ich wollte. Und das hat mich jetzt nicht geschockt, weil beim Qualifier war es ja auch so. Also bin ich dann da hoch. Das hat auch ein bisschen länger gedauert. ich glaube, ich hatte 2,5 Minuten Walk-on und ein 13-Minuten-Spiel. Also das war gut. Dann ging es eigentlich. Und ich bin jetzt auch auf der Bühne. Also erstmal, der geilste Moment ist eigentlich nicht, wenn du am Walk-on stehst oder wenn du oben stehst, sondern der geilste Moment ist eigentlich, wenn du aus dem Flur, wo du quasi in die Halle reinkommst, aus dem Players-Bereich durch die Tür in die Halle gehst und da darauf wartest, dass dein Walk-on dann gleich kommt, also dass du in den Walk-on-Bereich reingehst. Das ist eigentlich der geilste Bereich, wenn du einmal durch die volle Halle guckst, die Stimmung mitkriegst und weißt, okay, du gehst ja jetzt gleich hoch. Das ist eigentlich so mit Abstand das Geilste, was man da so fühlen kann. Ja, natürlich hätte ich mir gewünscht, dass es flüssiger geht, weil ich glaube, ich hätte noch locker 10 Punkte mehr spielen können und auch vielleicht nicht zu 0 zu verlieren müssen. Muss man aber auch ehrlich sein, Jermaine spielt, glaube ich, die ersten 5 Legs 125 im First Nine und 103 insgesamt. Also, ja, gut. Er hätte auch 10 Punkte weniger spielen können, wäre auch in Ordnung gewesen. Aber es war jetzt eigentlich so, ich habe mich da oben schon ganz wohl gefühlt, auch wenn es ein bisschen hektisch vielleicht war und noch nicht so abgeklärt. Das würde ich jetzt, wenn ich wieder hochkomme, auch alles entspannter machen und ruhiger und routinierter, weil ich einfach weiß, was da jetzt passiert, den ganzen Tag über und so weiter und so fort. Aber es war jetzt auch nicht von wegen, okay, scheiße, dein Wurf ist im Arsch oder sowas. Sondern es war, okay, du hast das jetzt, du spielst dich da jetzt durch. Und ich finde dann am Ende, auch wenn das Ergebnis halt deutlich war, spiele ich eine 78 beim TV-Debüt mit der Titus, das ist, glaube ich, in Ordnung. Also, ja.
Definitiv. Ich glaube auch, oder aus meiner Sicht jedenfalls großes Kompliment an der Stelle, dass du, wenn du merkst sozusagen in dem Augenblick, wo jetzt sozusagen das größte Spiel deiner Karriere bisher ist, dass irgendwie der Arm nicht so richtig perfekt das macht, was du willst, dass du dann halt nicht in Panik verfällst, das ist, glaube ich, eine sehr große Stärke. Also ich glaube, viele Spieler, selbst wenn sie das so von sich kennen, werden dann sozusagen, wenn sie wissen, jetzt gucken Leute zu, ganz viele und hier ist die Halle, dann so in so einen Panikmodus gekommen und dann würde ja gar nichts mehr funktionieren an Bord. Und dass du dann trotzdem sozusagen in deinen Möglichkeiten in dem Augenblick ruhig bleibst, ist, glaube ich, was sehr, ja, was, wo du auch selber sehr stolz sein kannst und ist, denke ich persönlich jedenfalls, was, wo du ja auch wissen musst dann, wenn du mal auf die Bühne kommst beim nächsten Mal und alles funktioniert an dem Tag, was dann möglich ist. Ne? Also das muss sich ja für dich auch so anfühlen, dass du sagst, du hast wie mit Handbremse gespielt.
Ja, natürlich. Also, ich war danach auch erstmal die Nacht und auch den nächsten Tag sehr geknickt, weil ich dachte, okay, jetzt hat schon irgendwie alle Welt gesehen, dass du gerade nicht werfen kannst und das sah mir schon total affig aus. Sah es auch. Aber jetzt dann relativ zeitnah dann auch und vor allem inzwischen überwiegt halt erstmal der Stolz, durch den Qualifier gekommen zu sein, um vor Bühne zu stehen. Sagst du schon ganz richtig, da wollen so viele hin und es macht süchtig. Also einmal da oben gewesen zu sein, man muss da unbedingt nochmal hin. Das ist auch das absolute Ziel für diese Saison, da wieder hochzukommen. Und bin halt stolz darauf, überhaupt dann mich da durchgebettelt zu haben, eben nicht den Kopf verloren zu haben, nicht, dass gar nichts mehr geht, sondern das durchgezogen zu haben, hinten raus sogar noch eher ein bisschen besser geworden bin. Und glaube ich, trotz allem Anzeichen gezeigt habe, dass ich da oben auch spielen kann. Und da überwiegt halt mehr der Stolz, dass ich, wenn ich jetzt auch im Trainingsraum bei mir stehe, der jetzt komplett neu ist, wo das Trikot hängt, wo Bilder hängen, ich halt sagen kann, ey, du bist European Tour Spieler, davon hast du mal geträumt, dass du angefangen hast. Und wie viele wollen das gerne? Und du standest da oben, das ist schon ein stolzer Moment jedes Mal, ja.
Ja, vollkommen zu Recht, auf jeden Fall. Das kann einem auch keiner mehr nehmen, dann diesen Augenblick. Und alleine durch diesen Qualifier zu kommen, wie gesagt, ist ja etwas, was viele auch teilweise nie schaffen, auch über Jahrzehnte. Und viele, auch selbst von den richtig starken Spielern, wie gesagt, brauchen auch wirklich Jahre. Von daher, alleine das ist ja schon eine Riesenleistung. Du bist ja auch als Caller oft unterwegs. Hast du denn auf diesen großen Bühnen auch schon vorher mal gecallt?
Also European Tour und sowas bin ich komplett raus, was Callen angeht. Ich habe mal 2 Jahre, war ich bei der Pro Tour mit dabei. Ich wollte aber auch nie mehr. Ich genieße es sehr auf diesen Exhibitions, weil du einfach einen extrem coolen Abend hast mit coolen Leuten, du darfst auf Bühnen stehen, du darfst mit Darts auch Geld verdienen, ohne Druck zu haben. Du fährst irgendwo hin, einfach nur um Spaß zu haben und ohne dir zu überlegen, okay, ich muss irgendwie das, das und das machen, damit heute das, das und das rauskommt. Und ich genieße das jedes Mal sehr. Es könnten gerne auch noch zwei, drei Events mehr im Jahr sein. Also Anfragen können gerne an mein Instagram raus. Aber eine European Tour und sowas habe ich nie gemacht, wollte und will ich auch nicht.
Aber du kennst ja dann trotzdem auch von den Exhibition und Co. diese Bühnen letztendlich und die Stimmung. Wie ist denn der, wenn du das jetzt vergleichst, als Caller das einmal aufzunehmen bei so einer großen Exhibition und andererseits jetzt als Spieler bei der European Tour, ist das trotzdem vergleichbar oder nimmt man es komplett anders wahr?
Also es ist in dem Sinne vergleichbar, dass man einfach weiß, wie sich eine volle Halle anfühlt und wie sich eine Bühne anfühlt, dass das kein harter Boden ist, dass der ein bisschen nachgibt, wie der Sound von den Darts im Board ist, wenn sie da drauf knallen, was mit Licht ist und so weiter. Das nimmst du ja auch als Caller wahr. Also das Gefühl, mit einer Halle und mit einer Bühne und mit Leuten umzugehen, das nimmst du mit. Aber ansonsten ist es eine ganz andere Rolle, weil als Caller bist du ja nur unterstützend da. Man braucht dich, damit es cool wird, aber du bist jetzt nicht der Fokus. Und als Spieler weißt du halt, es geht schon um dich. Und das ist schon nochmal ein ganz großer Unterschied, ob du selber einläufst und dein Name auf der Schreibtafel steht oder ob du schon oben bist, wenn die Show eigentlich so richtig erst losgeht.
Man muss so sagen, es ist bei dir eigentlich eine sehr besondere Konstellation, dass du sozusagen manchmal als Caller aktiv bist und gleichzeitig aber auch als Spieler so ambitioniert und sozusagen stark mittlerweile, dass du halt auch die Profi-Ambitionen hast. Ich glaube, da gibt es, also mir würde jetzt kein anderer einfallen, bei dem mit ähnliches, oder?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Also, nee, fällt mir schon an, auch keiner ein. War auch mehr Zufall. Also ist durch Kontakte gekommen, dann habe ich es mal versucht, dann klang es ganz gut, also warum nicht? So, und es war jetzt nie mein Ziel, irgendwie eine Schreiber- oder Caller-Karriere zu machen. Das ist auch immer noch nicht. Ich mache das sehr gerne nebenbei. Ich spiele selber aber trotzdem deutlich lieber Darts. Aber es macht schon auf jeden Fall sehr viel Spaß und ich genieße das auch sehr. Ist aber wirklich nur so ein Nebenbei-Ding, was gerne noch öfter nebenbei sein dürfte, aber nichts, was ich irgendwie fokussiere.
Ich finde es immer spannend, so bei Leuten, die jetzt zum Beispiel nur callen oder so, also jetzt auch gerade in der PTC und Co., weil ich denke mir immer, wenn ich das jetzt machen würde, ich hätte so selber Bock zu spielen, dann wieder einfach, weil ich das ja selber auch liebe zu spielen. Und wenn ich dann noch sehe, wie Jutti da spielen und so, das ist so, also ich könnte das ja nicht richtig genießen, nur diesen Caller-Job zu machen, ohne dann halt auch diese spielerische Komponente zu haben. Also. Ich glaube, das ist auch, du kannst sozusagen eigentlich ja nicht zu 100% dich selbst als Spieler, egal ob Amateur oder auch mehr, empfinden und gleichzeitig nur Caller sein. So, sondern das
Nee,
muss
also
dann sein wie bei dir eigentlich.
ich kann es ja auch nicht komplett trennen. Also natürlich, wenn ich da auf der Bühne stehe und ich stand jetzt letzten November zum Beispiel mit Whitlock, Van Veen, Vatimena nochmal und Barney auf der Bühne, natürlich juckt sich da an den Fingern und du willst selber spielen. Das ist ganz klar. Aber jetzt ist es in meiner Lage glücklicherweise so, dass ich genug Möglichkeiten habe, selber zu spielen, auch Möglichkeiten habe, selber so zu spielen, dass mich das auch erfüllt, also auch emotional. Und ich jetzt deswegen nicht dieses hab, okay, du kommst ja gar nicht in die andere Lage. Das ist einfach der glückliche Fall, den ich habe, den haben andere natürlich nicht. Deswegen ist es jetzt nicht ganz so dramatisch an sich.
Dann lass uns mal einmal reingehen in deine Pläne, gerade für das laufende Jahr, ja, 2026. Du hast schon gesagt, Bühne wieder erreichen ist auf jeden Fall primär Ziel. Was wirst du sonst alles so spielen und welche Pläne hast du quasi? Wo würdest du gern hin bis Ende des Jahres?
Ja, ich spiele grundsätzlich dieses Jahr wieder alles, was irgendwie geht. Also Development Tour, European Tour Qualifier, Next Gen, die deutsche Challenge Tour auf jeden Fall. Vielleicht fliege ich dafür auch nochmal rüber nach England. Next Gen läuft für mich dieses Jahr so ein bisschen nebenbei. Da ist jetzt kein Riesenfokus drauf. Ich spiele alles mit, aber Alleine auch aus dem Grund, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo die Super League ist, in der Praxisphase bin, was mein Studium angeht, und ich da erstmal einen Arbeitgeber finden musste, sagt, ja klar, gehen Sie zur Q-School eine Woche weg, gehen Sie bei der Super League eine Woche weg, bleiben Sie am besten ganz weg. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so viel Sinn macht. Also der Hauptfokus ist auf jeden Fall darauf, wieder Bühne zu spielen über die European Tour Qualifier. Und ja, natürlich auch für mich immer ein Riesending, Jugend-WM zu spielen, gerne auch mal ein bisschen weniger spannende Qualifikation, als immer bis zum letzten Turnier zu warten. Und dann mal schauen, was sich da nebenbei noch so ergibt, ob es dann auch Möglichkeiten gibt, nochmal irgendwo anders mitzuspielen oder so. Das sieht man dann, aber hauptsächliches Ziel ist wieder Euro-Tour-Quali und Jugend-WM.
Bin sehr gespannt. Für mich ist es ja auch immer echt interessant durch den Podcast hier, dass ich dadurch ja auch viele Leute kennenlerne, die so auf Next-Gen-Turnieren und die Dev-Tour und so weiter unterwegs sind. Und ich ja sozusagen mit jedem Podcast, den ich mache, sozusagen mehr persönliche verbinde mit den Namen, die ich da so lese. Und das ist echt für mich auch immer sehr interessant, sozusagen, dass das nach und nach immer mehr von den deutschen Namen sind, zu denen ich dann auch sozusagen klar eine Sicht habe und mit denen ich auch schon gesprochen habe. Dementsprechend macht es das dann nochmal spannender und ich hoffe, so ist es auch für die Zuhörer hier. Das ist ja so die Idee, dass man zu den Namen dann irgendwie auch mal eine Verbindung bekommt, richtig? Wie ist denn bei dir mit dem Training? Trainierst du noch richtig selber oder spielst du nur noch Turniere? Wie sieht das aus?
Ich trainiere inzwischen wieder sehr viel, spiele eigentlich außerhalb der PDC keine Turniere, weil es mir kaum Spaß macht. Bin aber jetzt zumindest auch inzwischen wieder sehr viel an Bord, muss gerade wieder ein bisschen mit der Technik gucken, ist gerade wieder eine Phase, wo es auch nicht so läuft. Ich mache gerade schon wieder relativ viel am Practice Board, aber an sich spiele ich zum Beispiel gar keine Liga mehr, und auch sehr selten Turniere außerhalb der PDC.
Hast du für die Zuhörer einen Aspekt, den du rausnehmen kannst, irgendwie aus deiner ja, jahrelangen Erfahrung jetzt, was das Besserwerden angeht, egal ob vom Mindset oder vom Training her, den du den Leuten mitgeben kannst? Sei es irgendein Trainingsspiel oder eine Methode oder irgendein Trick von der Routine, was auch immer.
Ja, es gibt eigentlich zwei Sachen, die ja miteinander zusammenhängen. Ist beides auf die Trainingsgestaltung bezogen. Das erste ist grundsätzlich, macht im Training wirklich nur Sachen, die ihr auch im Match anwendet. Also es bringt euch nichts, Around the World zu spielen zum Beispiel, weil ihr nach der Doppel-1 niemals auf die Doppel-18 spielen werdet oder auf die Doppel-2. Also je nachdem, wie man es halt spielt. Das wird im Spiel nicht passieren. Es gibt keine Realität, in der das im Spiel passiert. Und ganz generell bin ich einfach ein Riesenfreund davon, Sachen gezielt zu trainieren, die man im Spiel anwenden kann und wo man sich gezielt verbessert. Und das können Scoring-Spiele sein, das können Checkout-Spiele sein, aber so Sachen trainieren, was ja gerne Leute machen, die überhaupt nichts mit dem spielerischen Geschehen zu tun haben, bin ich kein großer Fan von. Und das Zweite ist, was damit aber auch irgendwie zusammenhängt, wo ich auch kein Fan von bin, ist viel 501 Lecks zu spielen. Zumindest in der Karrierephase, in der ich jetzt bin. Ich habe in meinem Leben einige Lecks gespielt und ich spiele im Jahr relativ viele Spiele. Für mich im Training macht es wenig Sinn. Da streiten sich jetzt halt wirklich die Geister. Ich glaube, es würden wahrscheinlich, wenn man jetzt die Tourcard-Holder fragt, würden wahrscheinlich 50% sagen, viel 501 und 50% würden sagen, ich spiele überhaupt keine Lecks oder sehr wenige. Ich gehöre zu denen, die sagen, wenn man alleine spielt, zumindest keine Lecks, sondern wirklich viel lieber gezielte Spiele, Scrubbing verbessern, gerade auswerfen trainieren, die Ausreißer Richtung 7, 5, 1, 3 rauskriegen. Spiel Catch 40, also wo man diese ganzen Checkouts von 61 bis 100 in 6 Darts rausnehmen muss, was dann auch mal Drucksituationen simuliert. Solche Spiele und solche Trainingseinheiten, die an den Feinheiten arbeiten, an den groben Sachen, die man verbessern muss, wo man Schwachstellen hat, bringen aus meiner Sicht viel mehr, als sich alleine zu Hause vor einen PC zu stellen und gegen einen Bot irgendwie Best of Seven zu spielen. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Wenn man zu zweit ist, dann macht es natürlich Sinn, weil das ist auch dann das Beste, was du machen kannst, aus Wettkampfgründen, weil Wettkampftraining macht immer Sinn, aber jetzt alleine macht das, glaube ich, andere viel, do doch deutlich mehr Sinn.
Dann sind wir von der Zeit auch fast schon wieder am Ende. Ich mache es immer gerne so, dass ich als letzte Frage nochmal ein Thema aufmache, wo alles so mit drin ist. Und zwar, wenn du dich selber jetzt treffen würdest zu der Zeit, sagen wir mal mit 14, 15, als du so die ersten Turniere wirklich richtig stark gespielt hast. Und du könntest dir aus der heutigen Sicht einen Tipp mit auf den Weg geben. Welcher wäre das?
Schwierig. Nee, ich würd mir als Tipp mitgeben, dass nicht jedes Turnier die größte Chance deines Lebens ist, dass nicht jedes Match das Wichtigste ist, was du jemals spielen willst, wirst, und nicht jede Niederlage ein Weltuntergang ist, sondern dass das dazugehört und dass man weitermachen muss. Und dass nicht nach jedem Turnier oder nach einem Wochenende, was schlecht lief, sofort für 2 Monate Weltuntergangsstimmung ist. Das würde ich mir auf jeden Fall mitgeben, weil das einen, glaube ich, mental deutlich relaxen würde. Ich vielleicht jetzt gerade mit weniger der Titel zu kämpfen hätte, mit weniger Selbstdruck und sowas. Wenn ich das früher schon für mich hätte umsetzen können und wenn ich mich vor 7, 8 Jahren sehen würde, würde ich das, glaube ich, an mir ändern.
Ist, glaube ich, ein Aspekt, von dem wir uns alle sozusagen beeinflussen lassen können. Denn das spielt für uns alle, egal welches Niveau wir spielen, definitiv eine Rolle, wenn wir irgendwo auf Turnieren stehen und ja, eine gewisse Entspannung vielleicht ab und an mal reinbringen und was im Leben auch sonst so noch wichtig ist, außer gerade dieses eine Spiel. Von daher vielen Dank an der Stelle nochmal auch, dass du die Zeit genommen hast. Wir packen unten natürlich dein Instagram und alles rein. Ihr kennt das in der Beschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Und ja, wir sind jetzt wieder jede Woche Sonntag am Start. Ihr könnt euch wieder auf ganz viele spannende Gäste freuen. Ich fand die Folge heute sehr, sehr spannend, Joshua. Viele Aspekte, die mich persönlich auch sehr interessiert haben. Von daher nochmal vielen Dank und vielen Dank an euch für Zuhören. Und das Schlusswort hat wie immer der Gast.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Das hat auch mir echt viel Spaß gemacht und euch jetzt viel Spaß erstmal noch hoffentlich mit der Folge und dann natürlich mit den Folgen der nächsten Wochen.
Ciao, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.